Wie betest du eigentlich für andere? Wie betest du eigentlich für andere Christen? Wie betest du eigentlich für andere Christen, wo euch Meinungsverschiedenheit trennt? Oder kennst du das? Du bist gerade im Gebet so bei deinen ganz eigenen Anliegen und dann fällt dir ein, ah Mist, ich wollte ja eigentlich noch für Paula beten. Und so fügst du noch ganz schnell hinzu, ach und bitte segne noch Paula. Amen. Was ist eigentlich das Beste, für den anderen zu beten? Was ist eigentlich das Beste für den anderen und was ist das Beste für mich? Dieser Frage wollen wir nachgehen und dazu lesen wir ein Gebet von Paulus. Und das steht in Kolosser 1, ab Vers 3. Jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, für euch. Denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Davon habt ihr ja von Anfang an gehört. Seit damals, als die Botschaft der Wahrheit, das Evangelium, zu euch gekommen ist. Und genauso wie diese Botschaft überall in der Welt Früchte trägt und sich immer weiter ausbreitet, genau so tut sie das auch bei euch seit dem Tag, an dem euch Gottes Gnade zum ersten Mal verkündet wurde und ihr erkannt habt, was diese Botschaft bedeutet. Euer Lehrer in all diesen Dingen war Epaphras, unser geliebter Mitarbeiter und ein treuer Diener Christi, der sich mit ganzer Kraft für euch einsetzt. Er war es auch, der uns von der Liebe berichtet hat, die Gottes Geist in euch wirkt. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Als ich das so in der Vorbereitung gelesen habe, dachte ich, ja, ist ein bisschen schwer verständlich, weiß jetzt gar nicht, was meint denn Paulus hier. Aber je mehr wir da reinschauen in den Text, desto hilfreicher kann er sein für uns und für unser Leben mit unseren Mitchristen. Paulus startet hier mit einem Dank. Und das ist nicht unüblich für Paulus. Paulus startet sehr oft seine Briefe mit einem Gebet und sehr oft startet er mit Dank. Das, was unüblich ist, dass dieses Gebet hier sehr lange ist. Und er ist dankbar für die Kolosser und zwar wegen Glaube, Liebe, Hoffnung. Ich habe mal diese Tasse hier mitgebracht, vielleicht kennt ihr die oder beziehungsweise nicht besonders die, aber diese Aufschriften, hier steht Hoffnung drauf und dann gibt es noch dieses Set mit Glaube und Liebe. Das lässt sich sehr, sehr gut vermarkten und es ist auch etwas Wunderschönes, vermittelt so ein bisschen Wohlfühlmoment, Glaube, Liebe, Hoffnung. Und dieses Dreigestirn in der Bibel finden wir immer wieder. Glaube, Liebe, Hoffnung. Am bekanntesten ist es in 1. Korinther 13, Vers 13, wo gesagt wird, Glaube, Liebe, Hoffnung werden bestehen. Und Paulus ist hier dankbar für den Glauben, den die Kolosser haben zu Jesus Christus. Er ist dankbar für die Liebe, die die Kolosser zueinander haben. Und er ist dankbar für die Hoffnung, die die Kolosser auf das Zukünftige haben, dass sie dort belohnt werden. Jeder von uns, der mal in einer Krise gewesen ist, der weiß, dass Glaube, Liebe, Hoffnung nicht immer ein Wohlgefühl vermittelt. So lesen wir beispielsweise in 1. Thessalonicher 5, Vers 8, wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Also hier wird Glaube, Liebe, Hoffnung mit einer Waffenrüstung gleichgesetzt. Und jeder, der mal eine Waffenrüstung anhatte, wahrscheinlich niemand, aber man kann sich vielleicht vorstellen, dass eine Waffenrüstung nicht besonders angenehm ist und auch nicht besonders einen Wohlfühlmoment vermittelt. Aber eine Waffenrüstung ist im Gegensatz zu einem leichten Sommerkleid etwas, was schützt, etwas, was rettet. Glaube an Jesus Christus ist nicht immer etwas, was sich besonders gut anfühlt und es hat nicht immer etwas mit einem Gefühl zu tun. Der Glaube in der Bibel wird als eine Wirklichkeit dessen beschrieben, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und in den Momenten, wo ich nicht verstehe, warum Gott etwas zulässt, kann es schwer sein zu glauben, dass Jesus mich liebt. Aber ich weiß, dass Jesus schon den größten Liebesbeweis erbracht hat, indem er ans Kreuz gegangen ist und für mich gestorben ist. Und daran kann ich im Glauben festhalten. Auch die Liebe kann etwas Wunderschönes und gefühlsmäßig auch was Wunderschönes sein, aber sie kann auch sehr herausfordernd sein. Gerade dann, wenn mich meine Geschwister oder Leute, die mir nahestehen, verletzen, dann ist Liebe, zeigt sich Liebe daran, dass ich mich entscheide, gütig zu sein, gnädig zu sein, geduldig zu sein, wie wir es beispielsweise in 1. Korinther 13 lesen. Hoffnung, das letzte von diesem Dreigestirn, ist ja das, was uns Kraft gibt. Und diese Hoffnung wird immer wieder in der Bibel beschrieben als etwas, was wir im Himmel belohnt werden. Beispielsweise Matthäus 5, Vers 12. Und die Hoffnung, die spornt die Kolosser an, an Jesus zu glauben. Also dieses Dreigestirn, das rettet. Und die Frage ist, möchtest du es anziehen? Paulus ist dankbar für das, dass er das sieht bei den Kolossern. Eine Freundin von mir ist letztes Jahr psychisch erkrankt und sie hat monatelang nicht arbeiten können oder kann bis jetzt noch nicht arbeiten, hat sehr viele Arztbesuche hinter sich und nachdem es ihr psychisch wieder besser ging, kam dann körperliche Krankheit dazu. Und jede Woche, in der ich zu ihr kam, erzählte sie mir von unterschiedlichen Arztbesuchen, die sie hatte. Und das, was sie irgendwann gesagt hat, war, Madeleine, weißt du, wenn ich nicht glauben würde, dass irgendwann ich in den Himmel komme, wenn ich nicht glaube, dass Jesus Christus für mich ist, dann würde ich mir jetzt das Leben nehmen. Und das hat sie öfters gesagt. Und ich konnte es sehr gut nachvollziehen in dieser Situation. Der Glaube und die Hoffnung, das war etwas, was sie gerettet hat und gerettet hat in diesem Moment. Jetzt könnte man meinen, diese Kolosser, das wären so super Christen gewesen. Also die konnten gut glauben, die hatten Liebe zueinander und die Hoffnung. Tatsächlich war dem aber nicht so. Paulus hat diesen Brief geschrieben, weil die Kolosser dabei waren, sich einer Irrlehre anzuhängen. Wir lesen das, wenn wir in Kapitel 2 weiterlesen, dass diese Irrlehre stark verbreitet war und der Fokus war darauf, irgendwelche Gebote zu halten, beispielsweise bestimmte Speisen nicht zu essen. Dann gab es ein sehr ausgeprägtes Fasten und es gab ein ganz große Fokus auf visionäre Erfahrung. Also wenn man eine Vision hatte, dann galt man als etwas und man sollte, musste Engel anbeten. Das war etwas, was sich gerade so ausgebreitet hat in dieser Gemeinde. Und dennoch ist Paulus erstmal dankbar für das, was bei den Kolosser vorhanden war. Diese Glaube, Liebe, Hoffnung. Die Hoffnung, habe ich ja gerade eben gesagt, ist das, was uns Kraft gibt. Und die Frage ist ja, woher kommt eigentlich diese Hoffnung? Und das führt Paulus näher aus. Und zwar lesen wir das in den weiteren Versen. Jetzt muss ich gerade gucken, sorry. Also in den näheren Versen, in Vers 6 lesen wir das, genau. Dort wird das als, ich gehe nochmal gerade ganz kurz zurück. Dort wird die Hoffnung, kommt die Hoffnung aus dem Evangelium. Und das Evangelium wird als Botschaft der Wahrheit beschrieben. Das ist etwas, was sich ausgebreitet hat im Römischen Reich und was sich auch heute hier weiter ausbreitet, das Evangelium. Es stößt auf offene Herzen, also es bringt Frucht, es stößt auf offene Herzen und dadurch entsteht eine geistliche Reife. Also dieses Evangelium hat Auswirkungen. Menschen kommen zum Glauben, nehmen das Evangelium an und es wirkt sich praktisch bei ihnen aus. Was ist eigentlich das Evangelium? Das Evangelium wird auch als Wort der Wahrheit hier beschrieben und dann weiter lesen wir als Gnade. Wir haben davon eben gesungen und dafür auch eben gebetet und dennoch erlebe ich es oft so, ich weiß nicht, wie es euch geht, dass Gnade manchmal schon wie so ein bisschen ausgelutscht ist beziehungsweise schwer ist, sich zu verinnerlichen, dass wir aufgrund von Gnade leben. Vor einigen Monaten waren wir unterwegs, wir wollten an den See fahren und wir hatten es eilig, weil ein Gewitter aufzog. Und wir waren mit mehreren Autos unterwegs und unglücklicherweise hat der erste Autofahrer die Abfahrt verpasst und so entschied er sich, die Spur, also ein Wendemanöver zu veranstalten und ist auf der Schnellstraße auf die andere Spur gewechselt. Die anderen Autofahrer folgten ihm, aber irgendwann merkten wir, dass das letzte Auto nicht mehr hinterherkam. Wir bekamen irgendwann den Anruf, dass aufgrund des Wendemanövers ein Motorradfahrer verunglückt ist. Und so mussten die Autofahrer wieder zurück an dem Unfallort fahren. Und einer der Autofahrer sagte mir im Nachhinein, während dieser Fahrt zu dieser Unfallstelle, wo er nicht wusste, was eigentlich passiert ist, wie schwer der Motorradfahrer verletzt ist, ob er überhaupt noch lebt, hat er gebetet, Gott, Gnade habe ich jetzt nicht verdient. Hinterher meinte er, das war eigentlich voll der dumme Gedanke, weil Gnade hat man ja eigentlich nie verdient. Aber irgendwas gibt einem doch immer wieder das Gefühl, ich verdiene es doch irgendwie. Durch irgendwas, was ich tue, verdiene ich Gnade. Aber Gnade ist ja kein Verdienst, sondern ein Geschenk. Gott war gnädig auch in dem Moment. Der Motorradfahrer war nicht schwer verletzt und es verlief sozusagen alles glimpflich. Also Gnade ist das, was uns Hoffnung gibt. Genau. Problem. Also, genau, Gnade ist kein Verdienst, sondern ein Geschenk. Was ist die Grundlage deiner Hoffnung? Gnade oder Verdienst? Wenn es die Gnade ist, dann ist es eine wirklich, wirklich gute Grundlage. Jetzt startet Paulus nach diesem Dankgebet mit einer Bitte. Und wir lesen hier, deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten. Also das ist nicht ein einmaliges Gebet, sondern ein immer, immer wiederkehrendes Gebet. Und dieses Gebet, das hat ein Ziel, und zwar mit Gottes Willen erfüllt zu sein. Das ist das Gegenteil von dem, was die Irrlehrer gelehrt haben, die stolz waren auf diese Weltanschauung, die sie geprägt haben. Wir leben ja in einer Welt, in der wir auch geprägt werden von dem, was uns eigentlich so um die Ohren geknallt wird, von dem, was wir sehen. Ich war vor einigen Monaten im Urlaub und ich habe sehr viel stille Zeit gemacht und mich nochmal versucht, neu auszurichten. Und mir wurde klar, dass ich in den vergangenen Monaten immer wieder diesen Gedanken habe, ich bin nicht gut genug. Und dieser Gedanke, der hat mich unbewusst gefangen genommen, weil ich immer wieder versucht habe, genug zu sein, mich anders zu verhalten, damit ich Anerkennung bekomme. Und je mehr ich dann in der Bibel gelesen habe, desto mehr kam ich von diesem Gedanken weg, weil ich gelesen habe, dass es, ich weiß ja als Christ, dass ich gut genug bin, dass es darauf nicht ankommt, aber dennoch war das irgendwie in meinem Herzen. Und ich habe immer mehr den Fokus gelegt auf das, was eigentlich Gottes Wille ist. Und ich konnte mich mehr auf das ausrichten, was eigentlich er sich wünscht. Und ich kann euch sagen, das ist so, so befreiend, weg von sich selbst zu kommen, zu dem, was Gott eigentlich für dein Leben, für mein Leben geplant hat und sich nach dem auszustrecken. Also das ist so das Erste, wofür Paulus bittet. Und zwar, dass die Kolosser mit Gottes Willen erfüllt werden. Die Frage ist, weshalb denn eigentlich? Also weshalb sollten sie Gottes Willen erkennen? Er sagt, dann können sie ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Erst wenn sie Gottes Willen erkennen, können sie natürlich auch zu Gottes Ehre leben und können sie das tun, was gut und richtig ist. Und sie können Frucht bringen. Sie tun nicht Gutes, weil sie dann gerettet werden, sondern sie tun Gutes, weil sie schon gerettet sind. Das Fruchtbringen, das hatten wir schon vorher. Das ist etwas, was Paulus sehr wichtig ist. Wir lesen in Johannes 15, wie man denn eigentlich Frucht bringt. Nämlich, indem man bei Jesus bleibt. Es geht nicht darum, irgendwas in Leistung zu treten, sondern bei ihm zu bleiben. Nah an ihm zu sein, zu beten, in seinem Wort zu sein und dann geschieht Frucht automatisch. Und dann sagt er weiter, dass man Gott immer besser kennenlernen wird. Es führt also zu einem dynamischen Christsein, also dieses Fruchtbringen und Gott immer besser kennenzulernen. Das hört nicht einmal auf. Petrus, einer der Jünger von Jesu, war am Fischfang unterwegs und er hat keine Fische gefangen. Und Jesus kam hinzu und hat gesagt, fahr doch noch mal raus und wirf das Netz auf die andere Seite. Und Petrus war gehorsam. Und er sagte so wie, ja gut, also wenn du das jetzt sagst, dann mache ich das halt eben. Und er ist rausgefahren und hat es nochmal ausgeworfen, weil es Jesus halt eben gesagt hat. Und dann erlebte er ein Wunder. Das, was ihm sinnlos erschienen ist, machte auf einmal Sinn. Die Netze füllten sich, sodass er fast die Netze nicht mehr rauskam. Und das brachte ihn dazu, Gott anzubeten. Wir wissen manchmal, es ist logisch, Gott zu gehorchen, aber manchmal macht es überhaupt gar keinen Sinn, was Gott von uns will. Es erscheint gegen unsere Logik. Aber je mehr wir ihm gehorsam sind, je mehr wir an ihm dran sind, desto mehr lernen wir ihn kennen. Maria und Martha mussten miterleben, wie ihr Bruder gestorben ist. Und Jesus kam nicht. Und ich denke, jeder von uns, der kennt das, dass Jesus auf einmal irgendwie nicht da erscheint, nicht da in der Not. Und irgendwann kommt Jesus zu Maria und Martha und das, was er tut, ist, er weint. Und Maria und Martha erleben hier einen Gott, der mitfühlt, der mitleidet. Etwas, was sie nicht erlebt hätten, wenn Jesus sofort eingegriffen hätte. So lesen wir in der Bibel immer wieder, wie Menschen Gott besser kennenlernen und wie immer wieder so Denkmuster durchbrochen werden, weil Gott sich noch größer, noch anders offenbart. Beispielsweise von Elia. Er hat auf Gottes Stimme gewartet, dass er sich ihm offenbart und dachte, es kommt in den Naturgewalten. Und letztendlich kam Gott in einem leisen Säuseln im Wind. Und er hat in dem Moment gemerkt, das ist Gott, der zu mir spricht, der sich mir offenbart. So ganz anders, als ich das gedacht habe. Also Paulus sagt hier, er betet dafür, dass die Kolosser Gottes Willen besser erkennen, weil sie dann Frucht bringen können, weil sie dann Gott ehren können und weil sie dann Gott immer besser kennenlernen. Es führt zu einem dynamischen Christsein. Und dann das Beste, dadurch, dass sie Gottes Willen erkennen, erhalten sie Kraft. Kraft, um nicht irgendwas Großartiges, Explosives zu machen, sondern Kraft, um auch schwierige Situationen aushalten zu können. Das ist etwas, was wir in der Bibel immer wieder finden. Gottes Stärke, die sich in der Schwachheit offenbart. Allein die Theologie des Kreuzes, dass Jesus Christus ans Kreuz gegangen ist, sich in vollkommener Schwachheit offenbart hat, hat so was Großes und Herrliches, was Unbeschreibliches geschaffen. Also Paulus bittet für Leute, wo er in Meinungsverschiedenheit steht. Und das, was er betet, ist erstmal nicht, lass sie meine Meinung erkennen, sondern bitte, lass sie Gottes Willen erkennen, damit sie dann ein Leben zu Gottes Ehre führen können, damit sie dann Frucht bringen können, damit sie Gott besser kennenlernen können, damit sie mit Kraft ausgerüstet sind, um herausfordernde Situationen ertragen zu können. Das ist das Beste, für was er beten kann. Und er schließt dann dieses Gebet, indem er sagt, freut euch und dankt ihm. Das Christsein ist etwas Fröhliches, etwas, wofür man dankbar sein kann, weil man schon auf der Siegerseite steht. Weil Gott schon den Sieg für uns bereithält, weil wir das ewige Leben schon sicher haben, wenn wir uns für ihn entscheiden. Und das ist ein Grund zur Freude und zur Dankbarkeit. In Johannes 17, Vers 3 heißt es, dass wir das ewige Leben haben, indem wir Jesus Christus erkennen. Derjenige, der für uns gestorben ist, der alles getan hat, damit wir in Ewigkeit mit ihm zusammenleben können. Und dieses ewige Leben, das fängt jetzt schon an. Ich möchte eine Zeit der Stille mit euch haben, indem wir einfach nochmal drüber nachdenken können. Was ist das Beste für dich? Was ist das Beste für den anderen? Und ich beende die Stille mit einem Gebet. Vater, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir dafür, dass du dich offenbarst. Ich danke dir dafür, dass wir von dir mehr und mehr erfahren können durch dein Wort. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, deinen Willen zu erkennen in jeglicher Lebenssituation. Ich danke dir dafür, dass du gnädig bist, dass es nicht auf unsere Leistung ankommt. Ich danke dir dafür, dass wir Hoffnung haben, Hoffnung auf das Zukünftige. Ich danke dir dafür, dass wir bei dir sein können. Ich danke dir dafür, dass du uns zurüstest mit dem, was wir brauchen. Und ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, dass du dich jedem Einzelnen offenbarst, zeigst, was das Beste ist und ihm die Kraft gibst, alle Situationen auszuhalten, die herausfordernd sind. Danke, dass wir wissen, dass du gut bist. Amen. Ja, ich darf euch noch den Segen zusprechen und ihr dürft sehr gerne aufstehen. Er, der alle Macht hat, überschütte euch mit seiner Gnade, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Amen.